Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Kapitalmarkt mit Weitblick. Und auch heute darf ich wieder unseren Christian Nemeth begrüßen. Servus Christian.
Servus Hermann, schön dich wieder zu hören.
Ebenfalls, und ich freue mich schon auf das, was du heute erzählen wirst. Wie immer, liebe Damen und Herren, werden wir ein bisschen über den Kapitalmarkt schauen und einige andere Themen auch streifen. Wird sicherlich wieder spannend sein für Sie. Nun, wir haben jetzt 3 Quartale hinter uns und eigentlich insgesamt ein sehr, sehr gutes Jahr. Aber in den letzten Wochen hat man schon einmal gesehen, dass es nicht immer nur nach oben geht und ist ein bisschen ruppiger und unsicherer geworden. Und da würde ich jetzt, Christian, mal fragen, was war da jetzt eigentlich los im September und in diesen letzten Tagen und Wochen?
Ja, sehr gerne, Hermann. Also du hast das schon bei der Einleitung angeschnitten. Der September war jetzt nicht so optimistisch und freundlich an den Börsen. Wenn du mich fragst, das ist ein bisschen so eine Melange aus bekannten Unsicherheitsfaktoren und neuen Themen, die vielleicht auch schon unter der Oberfläche vor sich hingeschlummert haben, aber nicht so im Vordergrund waren. Also ob das jetzt Inflation ist, ob das hohe Bewertungen sind. Aber es waren natürlich auch Schlagzeilen vom chinesischen Immobilienmarkt und vieles auch in die Richtung mit steigenden Energiepreisen. Aber schauen wir uns das einmal in Ruhe dann alles an. Aber was man vorweg einmal sagen muss, die Aktienmärkte sind schon etwas zurückgekommen. Also amerikanische Aktien so rund 4,5%. Der Euro Stoxx 50 hat sich etwas besser gehalten und 3,5% im September abgegeben. Emerging Markets waren auch so rund um die minus 4. Das heißt, wir haben ein paar der Gewinne wieder hergeben müssen des heurigen Jahres, aber insgesamt sind die Börsen immer noch schön im Plus. Aber was waren wirklich die Gründe? Und beginnen möchte ich da, weil das schon auch immer wieder auch in den Medien stark beschrieben wird, eben mit dem chinesischen Immobiliensektor und den Problemen rund um Evergrande, diesen Immobilienentwickler, der da in Schieflage geraten ist. Und das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen auf der einen Seite. Ich meine, dieses Unternehmen, das ist kein Kleinbetrieb, das ist ein richtiger Supertanker. Also das sind 4 Millionen Beschäftigte da unterwegs und das Unternehmen hat 300 Milliarden Schulden. Also das ist nicht nichts, das ist keine Kleinigkeit. Und wenn die in Schieflage kommen, weil sie halt ihre Zinsen nicht bedienen können und die Rückzahlungen gefährdet sind, dann gibt es natürlich Diskussionen, ist das jetzt ein zweites Lehman, wie wir das schon mal erlebt haben, gibt es da Ansteckungsgefahren und plötzlich macht man sich Sorgen, ob der gesamte Finanzsektor halt dann in Schieflage geraten könnte. Und ich glaube, man muss da schon auch die Relation zurechtrücken. Also bei aller Dimension dieses Unternehmens, es gibt kaum internationale Verflechtungen. Ja, also der Großteil der Finanzierungen wird aus China selbst getragen, obwohl man interessanterweise, wie die ersten Meldungen da hochgepoppt sind, schon auch sagen muss, dass dann auch internationale Banken, die wenig natürlich Berührungspunkte hatten, doch auch dann vom Kurs her unter Druck geraten sind. Ja, also man sieht dann schon, die Stimmung ist dann schon ein großer Faktor. Aber trotzdem, also es ist sehr stark ein innerchinesisches Thema. Es gibt auch wenig offizielle Informationen. Was wir wissen ist, dass halt, und das ist Fakt, dass halt einige Zinszahlungen nicht durchgeführt wurden. Damit beginnt jetzt diese Nachfrist zu laufen, bis wir dann in einen wirklichen Zahlungsevent kommen. Das sind normalerweise 30 Tage. Und die Regierung hat jetzt die Aufgabe und steht vor der Herausforderung, auf der einen Seite dieses lang gehegte Ziel, hier mehr Regulierung in den Immobiliensektor zu bringen, hier diese Immobilienblase etwas zu verkleinern, da Luft rauszulassen und auf der anderen Seite aber ein Übergreifen auf weite Teile zu verhindern und entsprechend hier einen Dominoeffekt auszulösen. Das ist sicherlich nicht die Intention der chinesischen Regierung. Und mit dem Instrumentarium, das sie zur Verfügung hat, sind wir eigentlich auch zuversichtlich, dass ihnen das gelingt. Also das ist kein Klacks auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass das jetzt der Faktor ist, der plötzlich jetzt die Weltwirtschaft dann da irgendwie in Bedrängnis bringt.
Das haben wir auch gesehen, Christian, weil ja zwar die Korrekturen waren, aber es war auch keine Panik in dem Sinn. Und soweit ich gelesen habe, ist es ja so, dass wenn man in China eine Wohnung kauft, man 30-70% Eigenmittel braucht und man maximal auch nur zwei Wohnungen kaufen kann. Also es ist schon eine andere Situation wie 2008 in den USA im Immobilienmarkt.
Das ist sicher richtig. Es gibt auf der anderen Seite natürlich dort schon starke Überhitzungen und der Immobiliensektor ist der prägende Sektor natürlich auch für die chinesische Wirtschaft und Konjunkturentwicklung. Das muss man auch dazu sagen. Also ein Auge drauf zu haben ist sicher richtig, aber ich glaube, man braucht sich auch nicht jetzt extrem fürchten. Anderes Thema, das jetzt ganz stark im September hochgepoppt ist, waren die steigenden Rohstoffpreise und wieder das ganze Sorgenkind Inflation. Auch hier vielleicht ein, zwei Zahlen. Also wenn man sich anschaut, so einen breiten Rohstoffindex, gemessen am Bloomberg Commodity Index, dann ist der im heurigen Jahr um 35% nach oben gegangen. Also das ist schon eine ordentliche Entwicklung. Ja. Und die Subkomponente Energie ist sogar um 85% seit Jahresanfang gestiegen. Ja, also da reflektiert sich halt, dass der Ölpreis jetzt auch zum ersten Mal wieder über 80 US-Dollar pro Fass steht. Die Gaspreise jetzt kurzfristig ganz stark nach oben gegangen sind. Wir haben schon in einer der letzten Folgen über die Holzpreise gesprochen. Also da ist viel Bewegung drinnen. Sicherlich zum Teil durch die gute Konjunkturentwicklung im heurigen Jahr getrieben. Sicherlich auch im Moment jetzt verstärkt, zum Beispiel gerade was Gaspreis betrifft. Der Winter steht bevor, die Energiespeicher sind relativ niedrig gefüllt. Das heißt, wir haben kaum Reserven. In Amerika steht die Hurricane Season an. Also da kommen natürlich halt ein paar Sonderfaktoren dann auch noch mit dazu. Und das schürt natürlich dann wieder dieses Thema Inflation. Und das ist schon etwas, also auch im alltäglichen Sprachgebrauch und in unserem täglichen Leben, Inflation, das fühlt sich ja irgendwie immer anders an, ja. Und wenn die Preise halt steigen, wir haben jetzt in der Eurozone zum ersten Mal über 3% Preissteigerungsraten, ja. Also das heißt, die Unternehmen geben diese Entwicklungen der höheren Rohstoffpreise, aber auch die geringere Verfügbarkeit, weil wir immer noch Probleme mit den Lieferketten und mit den Komponenten haben. Ja, also es geht ja nicht nur um Chips. Ja, also wenn du heute ein Auto bestellst, dann kriegst du das im Juni, wenn du da Glück hast. Ja, und wenn da deine Waschmaschine oder der Geschirrspüler kaputt geht, dann musst du das Modell nehmen, das gerade noch da ist. Wenn du deins speziell haben willst, dann kannst du auch ein paar Wochen warten. Und das zieht sich durch viele Segmente. Also ich selber schaue gerade nach einem neuen Fahrrad mich um und das ist die Frage, wann kriege ich das, wenn ich selbst eins finde, das mir jetzt gefällt. Ja? Also so ganz einfach ist das nicht. Und in Großbritannien haben wir leere Tankstellen und damit geistert halt dann schon noch ein bisschen herum das Thema Stagflation. Ja? Und das wäre ja dann eine eher schwache Wirtschaftsentwicklung bei hoher Inflation. Und davor haben dann alle Angst.
Ja. Ja, das war sehr eindrücklich. Du, im Übrigen könnte da eins von meinen Radeln borgen, wenn deins zu spät kommen sollte. Ich habe eher einen Reserve.
Sehr freundlich.
Aber abgesehen von unseren Fahrrädern, Waschmaschinen und Autos, was bedeutet diese Situation jetzt für uns als Anleger?
Naja, was man schon sagen muss, es sind nicht nur im September jetzt die Aktienmärkte nach unten gegangen, sondern es waren auch, und das ist schon noch eine Koinzidenz, es waren auch die sicheren Anlagen auf der Anleihenseite unter Druck. Ja? Und deswegen auch dieses Thema Inflation auch wieder stärker zu beleuchten. Also wenn man sich anschaut, die US-Renditen für 10-jährige Treasuries sind in einem Monat von 1,30 auf 1,50 gestiegen. Ähnliche Entwicklung bei deutschen Bundesanleihen von -0,40 auf -0,20. Das heißt, der Renditeanstieg ist hier zu beobachten. Das schlägt sich kurzfristig jetzt mal in schwächeren Kursen nieder. Und das geht auch einher mit dieser ganzen Diskussion Normalisierung der Fiskal- und Geldpolitik. Also wir gehen ja davon aus, dass die amerikanische Notenbank um den Jahreswechsel beginnen wird mit ihrem Tapering-Programm, also dass sie ihre Anleihenkäufe zurückführen wird. Sie sagen selber, sie wollen das bis Mitte 2022 abgeschlossen haben und dann steht das Tor offen für Zinserhöhungen. Wir gehen eher davon aus, dass das erst gegen Jahresende dann kommt, aber trotzdem, das ist ein Thema. Und bei der EZB, auch wenn Zinserhöhungen da weit in der Zukunft erst zu erwarten sind, aber auch hier erwarten wir eine moderate Reduktion der Anleihenkäufe. Und das ist schon etwas, und ich glaube, das muss man jetzt auch in die richtige Perspektive aus Anlegersicht bringen. Das ist nicht alles nur schlecht, sondern das zeigt, dass wir auf einem Normalisierungspfad sind. Das heißt, wir kommen schön langsam, konjunkturell, aus dem Krisenmodus wieder in einen Normalbetrieb, in einen Normalfahrplan. Und das ist an und für sich eine gute Entwicklung. Das ist ein guter Trend. Ja. Und das sollte auch mittelfristig den Unternehmen und damit auch den Aktienkursen helfen. Aber kurzfristig bringt es natürlich gerade in dieser Umstellung halt Unsicherheiten. Ja. Und deswegen ist auch hier jetzt stärker mit Volatilität zu rechnen. Und deswegen muss man auch aufpassen, wann steigt man da ein und wie aggressiv baut man das Portfolio aus. Und das haben wir uns auch in unserer Positionierung sehr, sehr gründlich und lang überlegt. Ja. Vielleicht auch, wenn wir schauen, was machen unsere Schweizer Kollegen, die haben ihre Allokation etwas defensiver aufgestellt und sind von einem Übergewicht in der Aktienquote auf neutral gegangen. Und wir haben uns das auch lang überlegt, sollen wir den Schritt auch machen, aber wir haben eine etwas niedrigere Aktiengewichtung langfristig strategisch und wir waren auch nicht so extrem jetzt in den volatilen Märkten exponiert. Deswegen haben wir gesagt, diese leichte, moderate Übergewichtung, die wollen wir beibehalten. Wir haben Zuflüsse jetzt nicht sofort investiert, aber man sieht auch zum Beispiel in den letzten Tagen, jetzt Anfang Oktober, waren auch wieder gute Börsentage dabei. Das heißt, man sieht auch wieder das erste Interesse, wenn die Kurse nach unten gegangen sind und das Mikro-Timing ist da sowieso sehr schwierig und deswegen glaube ich, dass es da geschickt ist, auf Qualität zu setzen, nicht zu aggressiv zu sein, aber auch nicht jetzt massiv hier ins Portfolio einzugreifen. Und wenn man sich vorher gut aufgestellt hat, dann hat man auch jetzt weniger Bedarf, dann am Portfolio herumzuschrauben. Und das ist eigentlich das, was wir machen. Das heißt, wir schauen uns das sehr genau an. Wir sind etwas defensiver, was jetzt vor allem Neuzuflüsse betrifft, aber wir haben jetzt nicht massiv entsprechend die Quote nach unten genommen, weil wir glauben, dass wir gut positioniert sind. Wir waren nicht ultra aggressiv unterwegs und ich glaube, das ist genau das Richtige, weil mittelfristig spricht eben genau diese Normalisierung, dieses weiterhin positive konjunkturelle Umfeld. Wir haben sinkende Wachstumsraten, aber wir bleiben trotzdem über den langfristigen Durchschnittsraten, was die Konjunktur betrifft. Und das sollte weiterhin halt hier Unterstützung bieten und die hohe Bewertung rechtfertigen. Und Alternativen gibt es kaum, weil auf der Anleihenseite wird man nichts verdienen. Die Zinsen werden da tendenziell in den nächsten Monaten weiter nach oben gehen. Und deswegen muss man mittelfristig weiterhin auf Aktien setzen. Und daher bleiben wir bei dieser Positionierung ein leichtes, aber nicht aggressives Übergewicht auf der Aktienseite. Stark konzentriert eher auf die Industrienationen. Also wir bevorzugen Amerika. Das hat sicher gewisse defensive Eigenschaften. In Europa gefällt uns Eurozone und Schweiz gut. Wir sind Großbritannien eher ein bisschen kritischer. Die haben eher Probleme mit den Nachwehen vom Brexit und auch von der Pandemie. Aber so ist unsere Positionierung im Moment.
Also trotz steigender Zinsen sieht es ja nicht so schlecht aus. Und das bringt mich aber jetzt auch gleichzeitig zu einer Frage, die uns oft gestellt wird von unseren Kunden. Du hast das Thema Zuflüsse erwähnt. Oder Aufstockungen oder Erstinvestitionen. Und wir werden immer gefragt, wie gescheit ist es, ob man jetzt, wenn man was Neues anlegen möchte, ein neues Kapital anlegen möchte, ob man das auf einmal gleich investieren soll, wenn man das Geld hat, oder ob man das aufteilen soll in verschiedene Tranchen. Was sagt ihr als Asset Manager da dazu?
Also das ist ein Dauerbrenner und jetzt, ich bin ja auch schon seit vielen Jahren mit der Materie betraut und ich habe das immer wieder auf der Agenda. Und wenn du mich fragst, das ist hauptsächlich ein psychologisches, emotionales Thema. Und wenn man es sich jetzt strukturell anschaut, muss man mal grundsätzlich unterscheiden, geht es um einen Vermögensaufbau, das heißt ums Ansparen, oder geht es um eine Veranlagung eines bereits vorhandenen Vermögens, woher ja auch immer es kommt. In 90% der Fällen und mehr sind unsere Kunden ja eher bei der Veranlagung. Aber vielleicht ganz kurz, wenn man anspart, Vermögensaufbau, da kommt ja immer wieder dieses Cost-Averaging und was auch immer. Aber da geht es ja nicht darum, jetzt in Etappen was einzusteigen, sondern da geht es darum, regelmäßig einen gewissen Betrag in die Finanzmärkte zu investieren und diesen Betrag kontinuierlich gleichzuhalten und jetzt nicht in Abhängigkeit von den Preisen einmal mehr und einmal weniger zu kaufen. Also ich glaube, das kann man mal abhaken. Da gibt es wenig Diskussionsbedarf dazu. Das ist eine vernünftige Strategie, aber wie gesagt, da geht es ums Ansparen. Also wenn jemand sagt, er möchte ein paar hundert Euro jedes Monat auf die Seite legen. In den meisten Fällen ist das nicht unser Thema, wenn wir mit Kunden uns auseinandersetzen, sondern geht es eher darum, es ist ein gewisses Vermögen da, das soll die Zukunft absichern, die nächste Generation, was auch immer. Und auch da muss man, wenn man sich anschaut, woher kommt das Vermögen? In praktisch allen Fällen ist ja das Vermögen jetzt nicht als Cash die letzten Jahre herumgelegen, sondern das kommt aus dem Verkauf meistens von anderen Vermögenswerten oder aus einer Erbschaft oder woher auch immer. Aber gehen wir mal von dem Verkaufsfall aus. Das heißt, man hat vorher ein Unternehmen gehabt, das man selber geleitet hat und verkauft es, oder man hat Immobilie gehabt oder ein Grundstück oder was auch immer und realisiert es, und jetzt ist plötzlich kurzfristig dieser Liquiditätsbedarf da, also jetzt habe ich dieses Vermögen und das muss investiert werden. Und da, glaube ich, hilft es emotional, psychologisch, wenn man sich vor Augen hält, dass man vorher ja auch vollständig investiert war. Das heißt, das Geld ist ja vorher in einer anderen Form gebunden gewesen, in einem Unternehmen, in einer Immobilie und war jetzt nicht veranlagt. Ja? Und deswegen, wenn ich vorher voll investiert war und veranlagt war, dann sollte ich auch nachher wieder voll investiert sein. Ich kann natürlich mein Risikoprofil ändern, ich kann meinen Asset-Mix ändern. Wenn ich sage, ich habe jetzt gerade sehr erfolgreich mein Unternehmen versilbert, dann brauche ich vielleicht nicht ein sehr hochriskantes, reines Aktienportfolio, dann kann ich das entsprechend von der Anlagestrategie, von der Vermögensarchitektur etwas konservativer ausrichten. Oder ich mische halt noch Immobilieninvestments dazu oder was auch immer. Aber ich bin dann trotzdem veranlagt. Und wenn ich jetzt bei den Finanzveranlagungen dann kurzfristig aber die Sorge habe, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ja, dann ist es ein rein emotionales Thema. Und da kann ich nur raten, kurze Zeitintervalle, nie nach dem Kurs, weil der Kurs kommt dann vielleicht nicht, sondern immer nur nach Zeitintervallen. Und dann sagen 3 Monate oder was auch immer und wenige Teilschritte. Also jetzt nicht in 6 oder 12 Etappen, sondern maximal in 3. Das ist meine goldene 3x3-Regel, 3 Monate, 3 Teilabschnitte. Dann ist das alles in den Finanzmärkten drinnen, man ist voll investiert. Und vielleicht noch zum Schluss ein Satz, wenn man sagt, naja, jetzt wartet man ab und wenn es günstiger ist, steigt man ein, erlebe ich auch immer wieder, dann sind die Nachrichten schlecht, dann ist die Emotion, die Stimmung an den Börsen schlecht und dann trauen sich viele dann erst recht nicht reinzugehen. Das heißt, diszipliniert, sich vor Augen halten, man war vorher auch investiert, halt anders, und dann halt seinen Asset-Mix so anpassen, dass er für einen langfristig gut passt, dann kann nichts schief gehen und dann kann man jederzeit eigentlich hinein. Das wäre so meine Antwort auf deine Frage.
Vielen Dank, Christian. Das war jetzt wirklich sehr spannend. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, sogar ich habe jetzt da nur mal neue Einblicke bekommen. Und was ich jetzt da mitnehme, ist, wenn man jetzt Kapital investiert, dann muss man mal überlegen, ob das nicht vorher auch schon mal investiert gewesen ist. Weil dann wechselt ja praktisch nur ein Investment in das andere. Das zweite ist, wenn man glaubt, dass man zu viel Risiko hat, wenn man direkt investiert, dann ist es einfach gescheit, wenn man eine defensivere Anlagestrategie verwendet. Dann habe ich das Risiko natürlich auch minimiert. Und wenn man schon in Tranchen investiert, dann übernehme jetzt deine goldene 3-3er-Regel, also in 3 Monaten jeweils 1/3 investieren und das diszipliniert, dann hat man auch eine gute Chance, dass man da einen super Wischkurs auch hat. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, das war unser 20. Podcast heute nach 3 Quartalen. Jetzt schauen wir gut und hoffnungsvoll in das 4. Quartal und hoffen, dass alle unsere Überlegungen auch aufgehen und wünschen Ihnen und uns viel Erfolg. Und wir freuen uns schon, Sie wieder beim nächsten begrüßen zu dürfen im November und haben sicherlich wieder spannende Themen für Sie. Vielen Dank. Servus, Christian.
Servus, Hermann.
Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf www.zkb-oe.at.